Das Blut verrät viel mehr, als man denkt. Diese 10 Werte sind gut dafür geeignet, um den Körper in der Funktionsweise funktionell quasi zu testen, herauszufinden, wie jung die Zellen sind, wie stark die Entzündungsbremse funktioniert, herauszufinden, ob Energie hergestellt werden kann und ob sie gut verteilt werden kann und ob man effizient regenerieren kann.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Kann man Gesundheit messen? Kann ich Langlebigkeit messen? Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Deep Dive. Und genau diesem Thema haben wir uns mal angenommen und sind darauf eingegangen, auf Blutwerte, die ich für echte Gesundheit, für nachhaltige Gesundheit oder auch beim Thema der Langlebigkeit bestimmen wollen würde. Immer mehr Menschen wollen heute mal ihr Blut checken. Ein Thema, was vielleicht viele von euch auch aus der Praxis kennen, dass Menschen sagen, sie würden gerne sich mal durchchecken lassen oder von euch selbst. Sie wollen also wissen, ob sie gesund sind, ob sie richtig leben, ob ihr Körper alle Nährstoffe zur Verfügung hat. Menschen ziehen dann also los und fangen an zu testen oder sich untersuchen zu lassen, sind dann manchmal sehr enttäuscht, wenn sie das klassische große Blutbild sich einmal genauer anschauen, um die Fragen beantwortet zu bekommen, aber merken, das beantwortet die Fragen nicht. Denn ein großes Blutbild, wir haben in einer anderen Episode schon mal dazu gesprochen, was unser Blut insgesamt über uns verraten kann, zeigt in erster Linie einen akuten Zustand, beispielsweise bei Infektionen oder wie viele Blutzellen man hat, ob alles in einem Referenzbereich, vielleicht sogar in einem Normalbereich liegt. Aber es verrät nicht, ob wir wirklich gesund sind. Das bedeutet nicht, dass ein großes Blutbild nicht grundsätzlich eine Ergänzung sein kann. Aber um mehr über die Gesundheit herauszufinden, da wollen wir doch mehr wissen über die Funktionsweise des Stoffwechsels und ob er effizient arbeiten kann, wie gut man regenerieren kann, ob die Zellen schneller altern, ob das Immunsystem balanciert ist oder ob es genügend Energie zur Verfügung hat. All das sind Punkte, die man sich eher anschauen würde. Und um das zu erkennen, brauchen wir andere Blutparameter, funktionelle Marker, auf die wir schauen und die zeigen, wie gut die Systeme des Körpers arbeiten. Und in der Recherche haben wir quasi 10 Blutwerte heute identifiziert, auf die wir etwas genauer eingehen wollen, die klar in der Forschung eng verbunden stehen mit Gesundheit, Prävention, mit Langlebigkeit. Und ich möchte natürlich auch erklären, warum diese Werte eher entscheidend sind statt andere. Vorweg, 10 Blutparameter heißt im Endeffekt nicht jeder Blutparameter. Ich werde versuchen, auf die einzelnen Werte einzugehen und eine genaue Auswahl der Werte, die wir getroffen haben, zu erklären und was sie uns aussagen können, was nicht bedeutet, dass andere Parameter auch noch ergänzt werden können. Aber wenn wir also uns diese 10 Marker anschauen, dann haben wir letztendlich basierend auf großen Studien, die durchgeführt worden sind, die wichtigsten erwiesenen Marker für 5 zentrale biologische Achsen, die abgebildet werden. Und ich habe sie teilweise schon erwähnt, aber zusammenfassend ist es das Thema Entzündung, Stoffwechsel, Energie, Gefäßgesundheit und Organreserven, so könnte man sagen. Jeder einzelne Wert steht für eine biologische Funktion und wie schon erwähnt, es sind Werte, die viele von euch wahrscheinlich auch schon kennen, vielleicht auch ein paar andere Werte eher ersetzen würden. Von daher ist es vielleicht für die einen oder anderen ganz interessant, auch die eigene Diagnostik vielleicht nochmal mit anzupassen und die definitiv wissenschaftlich validiert sind, früh Veränderungen feststellbar zu machen und das finde ich auch ganz wichtig, die meisten Werte, 9 von 10, auch wirklich unmittelbar durch den Lebensstil beeinflussbar sind. Gemeinsam geben diese Werte also ein realistisches Bild über, einen gewissen Blickwinkel auf das biologische Alter, auf das Thema Gesundheit und vielleicht mögliche Ansatzpunkte, wo man ansetzen sollte und wie jung oder alt ein Körper funktionell dann quasi wirklich ist. Von daher lasst uns einmal eintauchen und uns die einzelnen Werte etwas genauer anschauen. Und ich versuche auch immer zu erklären, warum ich an dieser Stelle diesen Wert ausgewählt habe. Die Eine biologische Säule, die ich angesprochen habe, ist das Thema Entzündung. Und über Entzündung, auch hier haben wir schon häufiger zu gesprochen, über akute und über chronische Entzündung und über die sogenannte stille Entzündung. Ein Marker, der sich im Kontext der stillen Entzündung sehr anbietet, ist der sogenannte CRP-Wert. Den kennen auch viele und der nennt sich das C-reaktive Protein und eine besondere Form, nämlich der hochsensitive Wert. Das hochsensitive C-reaktive Protein, ein Eiweiß, das in der Leber produziert wird, wenn der Körper mit Entzündung reagiert. Und das nicht unmittelbar bei einer akuten Entzündung, sondern im weiteren Entzündungsverlauf wird der CRP-Wert bzw. der HSCRP ansteigen. Und im Gegensatz zum normalen CRP, den viele kennen aus dem Klinikalltag vielleicht auch, wo wir eher Einstufungen von einer akuten Entzündung haben oder Entzündungsphasen, die wir einordnen können in virale oder bakterielle Infektionen, hat das hochsensitive Messverfahren schon minimale Abweichungen in der Feststellung. Und es kann ein Hinweis für einen chronisch entzündlichen Prozess oder chronisch entzündliche Aktivität sein. Ist der Wert also erhöht, und ich gehe gleich auch noch auf die Referenzbereiche ein, dann spricht es für eine dauerhaft leicht erhöhte Aktivität des Immunsystems, wie eine Art Dauerfeuer, das weiterläuft. Und hier haben wir genau die Verbindung, die wir häufig zur stillen Entzündung oder zur sogenannten niedriggradigen Entzündung haben, eine stille, systemische Inflammationssituation, die man nicht spürt, die aber auf zellulärer Ebene, insbesondere dann aber auch auf Gefäßebene und zellulär, Zellorganellen bezogen auf die Mitochondrien, kontinuierlich sich auswirkt und belastend ist. Und in dem Kontext, wenn wir herausfinden, ist der HSCRP-Wert erhöht, haben wir einen Hinweis für niedriggradige Entzündung und damit den zentralen Mechanismus, wenn wir über Alterung sprechen. Also das sogenannte Inflammaging, das damit in Verbindung steht und einen beschleunigenden Faktor, wenn nicht sogar den ursächlichen Faktor, wenn es um Themen wie Atherosklerose, Insulinresistenz, aber auch andere Themen wie Depression oder auch neurodegenerative Erkrankungen geht. Wir wissen aus der Datenlage, dass der HSCRP stärker mit Herzinfarkten korreliert als der Gesamtcholesterinwert und je höher der HSCRP-Wert, desto höher die Gesamtmortalität. Und jetzt zu den optimalen Bereichen. Im Idealfall sollte der HSCRP-Wert unter 0,5 Milligramm pro Liter liegen. Grenzwertige Bereiche sind zwischen 0,5 bis 1 Milligramm pro Liter, was unter Umständen für eine beginnende chronische Entzündung sprechen würde. Und Werte zwischen über 1 Milligramm pro Liter bis zu 5 Milligramm pro Liter, weil da setzt quasi der CRP-Wert sonst an, spricht für eine chronische entzündliche Aktivität. So, und nach Entzündung wollen wir jetzt über das nächste Thema sprechen, was viele mit Krankheitsentstehung oder präventiv gerne auch vorwirken wollen. Und da reden wir unweigerlich über den Themenkomplex, der die Haupttodesursache in unserer Gesellschaft ausmacht, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen einher mit Veränderungen in unserem Gefäßsystem, nämlich der sogenannten Atherosklerose. Bis dahin definitiv nichts Neues. Und wir wissen, dass atherosklerotische Veränderungen entweder durch Bluthochdruck ausgelöst werden können oder Bluthochdruck entstehen lassen und sich vielleicht auch auf Herzkranzgefäße auswirken können und insgesamt zu einer Störung des Herz-Kreislauf-Systems führen können. Und dann wissen wir, dass wir ein wichtiges fettähnliches Strukturthema dabei gerne ansprechen. Auch dazu haben wir schon mal eine eigene Episode gemacht, nämlich das Thema Cholesterin. Das heißt, in dem Untersuchungspanel der Laborparameter, die wir uns anschauen, würden wir nicht Cholesterin bestimmen, sondern einen anderen Wert, der sehr gut untersucht ist und uns eine sehr hohe Aussagekraft bringt, ob wir ein erhöhtes Risiko für Gefäßerkrankungen, insbesondere Atherosklerose, haben. Und dieser Wert nennt sich ApoB. ApoB ist im Moment in den Medien relativ bekannt und kommt in dem Kontext Cholesterinstoffwechsel immer mal wieder mit zum Tragen. Auch wir haben in unserer Cholesterin-Episode dazu gesprochen. Apolipoprotein B, ein sogenanntes Strukturprotein, das auf Oberflächen aller atherogenen Lipoproteine sitzt. Atherogenen heißt gefäßschädigenden und Lipoproteine sind Transporteiweiße, die Fette und Cholesterin in eurer Blutbahn transportieren. Und da gibt es verschiedene, nämlich zum einen das bekannte LDL, was immer als böses Cholesterin beschrieben worden ist. Und ich glaube, wir haben das schon ganz gut aufgeklärt, dass es nicht nur LDL ist. Aber es gibt eben noch andere, IDL, VLDL, und noch eine besondere Form, nämlich LP klein a oder Lipoprotein klein a. Jeder Partikel, und das ist jetzt das Entscheidende, trägt genau ein ApoB-Molekül. Das braucht es, um an einem Rezeptor beispielsweise andocken zu können. Das nur zur Erklärung, aber was sagt ApoB aus? Es ist die Anzahl der Partikel, die atherogene Lipoproteine quasi tragen. Und es geht nicht um die reine Cholesterinmenge, wo wir schon festgestellt haben, die alleine für sich ist auch nicht gefährlich, sondern die Anzahl der Partikel, die dann potenziell, und das ist das Thema bei ApoB, die Gefäßwände schädigen können, indem sie darin eindringen und dort Entzündungen auslösen. Jetzt haben wir wieder unser Entzündungsthema, was wir schon im Vorfeld angesprochen haben. Entzündung und viele ApoB-Partikel würde dafür sprechen, dass mehr Partikel, mehr mechanische und oxidative Belastung auf die Gefäßzellen, auf die Endothelzellen haben würde. Und ApoB ist damit ein direkter Marker für Gefäßalterung oder Schädigung der Gefäße. Und das ist in Untersuchungen mittlerweile relativ klar herausgearbeitet worden, dass ApoB der bessere Prädikator für Herzerkrankungen ist als das sogenannte LDL-Cholesterin. Und je niedriger der ApoB-Wert ist, desto niedriger das Risiko, unabhängig von anderen Cholesterinwerten. So, das heißt, wenn wir etwas über Gefäßgesundheit und den Cholesterinstoffwechsel wissen wollen, dann ist dieser ApoB-Wert eigentlich der entscheidende Wert. Zielwert sollte sein unter 80 Milligramm pro Deziliter. Und gerade wenn wir über Langlebigkeit sprechen, auch gerne Werte unter 60 Milligramm pro Deziliter. Und dann greifen wir hier genau unseren dritten Wert noch mit dazu auf, den ich eben am Rande schon mal erwähnt habe, der ebenfalls nicht uninteressant ist. Und das ist das Lipoprotein klein a, den wir quasi eher als vererbtes Risiko im Blut sehen können, wenn es um potenzielle Gefäßschädigungen geht, was eben sehr viele Menschen bei uns betrifft. Lipoprotein klein a ist eine genetisch determinierte Variante des LDLs. Also stellt euch das wie folgt vor. LDL, die Transporter, die Cholesterin in den Körper liefern. Und da gibt es eine sozusagen kleinere Subfraktion von Lipoprotein klein a. Und die tragen noch ein anderes Lipoprotein, nämlich klein a, was daran angehängt ist. Und diese Struktur macht das Lipoprotein klein a quasi klebriger. Es kommt eher zu thrombischen Geschehen, also thrombotisch und proinflammatorisch, proentzündlich. Das Besondere bei diesem Wert ist, deswegen genetisch determiniert, dieser Wert ist erhöht oder nicht erhöht. Ein hoher LP-Klein-A-Wert erhöht das Risiko für Arteriosklerose, Herzinfarkte, Schlaganfall und auch Aortenklappenverkalkung. Und jetzt der wichtige Punkt, unabhängig von Ernährung und Lebensstil. Es ist ein kausaler Zusammenhang, wenn dieser Wert mit erhöht ist. Hohe LPA-Spiegel erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Tod um das 2- bis 4-fache. Und da kann ich quasi gar nichts dran ändern. Diesen Wert muss man auch nur einmal bestimmen. Es macht jetzt in unserem Panel an Laborparametern so einen besonderen Wert aus. Lipoprotein klein a kann man einmal bestimmen, genetisch determiniert. Und die Besonderheit, ich kann es quasi nicht wirklich beeinflussen. Warum sollte man diesen Wert trotzdem kennen? Weil es andere kardiovaskuläre und kardiometabolische Risikofaktoren gibt. Wir haben eben über ApoB gesprochen. Und das sollte man berücksichtigen, wenn man genetisch determiniert diese LPA-Variante vermehrt ausgebildet hat, dann macht es Sinn, alle anderen Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, gerade über Ernährung, Bewegungsverhalten, Alkoholkonsum, Stressmanagement und vieles mehr, diese anderen Faktoren auf jeden Fall in den Fokus zu rücken. Denn dieser Faktor, Lipoprotein klein a, sollte unter 30 Milligramm pro Deziliter liegen. Und wenn er es nicht tut, wird er erhöht bleiben. Und wie wir mittlerweile wissen, ist die Forschung natürlich dran, auch Lipoprotein klein a medikamentös zu senken. Wir können es über Ernährung, Bewegungsverhalten, Lebensstilinterventionen nicht wesentlich beeinflussen. Deshalb müssen wir andere Risikofaktoren berücksichtigen. Im Kontext von Prävention und Langlebigkeit auf jeden Fall ein Wert, den man einmal messen sollte. Das nächste Thema bezieht sich eher auf Stoffwechselsituation, also vielleicht auch metabolisches Alter oder Veränderungen im Energiestoffwechsel. Und ich würde hier empfehlen, in diesem Panel an Laborparametern, dass wir uns den nüchtern Insulinwert anschauen und im Idealfall kombiniert mit dem nüchtern im Plasma gemessen und stabilisierten Glukosewert und daraus den HOMA-IR, also den HOMA-Index der Insulinresistenz bestimmen. Insulin ist das Hormon, das wissen wir, das Glukose aus dem Blut in Zellen transportiert, aber natürlich auch entscheidend ist, wenn es um alle Anabolen, alle aufbauenden Prozesse geht. Es wird in der Bauchspeicheldrüse produziert und es wirkt an Fettzellen, an Muskelzellen. Und natürlich haben auch andere Organe Insulinrezeptoren, wie beispielsweise die Leber. Insulin beauftragt quasi die Leber, Energiereserven aufzubauen, weil ja gerade genügend Energie angekommen ist. Im physiologischen Nüchtern und Essensphasen ist das absolut in Ordnung. Aber wenn die Zellen anfangen, weniger insulinempfindlich zu reagieren, dann entsteht sukzessive ein Thema und das nennt sich Insulinresistenz. Ein erhöhter Insulinspiegel ist dann quasi die Folge. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert mehr und mehr Insulinrezeptoren bei unterm Strich vielleicht sogar normalen Blutzuckerwerten und auch einem normalen Langzeitblutzuckerwert. Aber die Zellen brauchen mehr Druck quasi, um die Glukose aufnehmen zu können. Hier gibt es für die Insulinresistenz unterschiedliche Möglichkeiten. Abbau von Insulinrezeptoren oder Blockieren, gerade im Entzündungskontext, dass durch Entzündungsbotenstoffe Insulinrezeptoren blockiert werden. Auch das ist eine Möglichkeit. Es bringt uns aber quasi zu einem Frühstadium einer Stoffwechselerkrankung, die sehr viele Menschen betrifft, nämlich Diabetes mellitus Typ 2. Eine dauerhaft hohe Insulinaktivität löst logischerweise auch ununterbrochen wachstumsanabole Prozesse aus, Wachstumswege, insbesondere die mTOR-Aktivität, die erhöht ist. Und es hemmt körpereigene Reparationsmechanismen wie Autophagieprozesse, die in nüchtern Phasen beispielsweise auch entstehen können oder bei Kalorienrestriktion. Und, das wissen wir dann auch, mehr Wachstum und mehr Zellerneuerung sorgt auch für eine beschleunigte Alterung. Viele sehen das Thema Insulinresistenz als den zentralen Mechanismus für alle modernen Erkrankungen. Und das stimmt, weil es geht hier sehr um das Thema Energieverteilung und welche Zellen Energie bekommen können und eine anhaltende anabole Stoffwechsellage durch zu viel Insulin und entstehende Insulinresistenz ist definitiv ein zentrales Thema. Zielwert des Insulins wären eigentlich weniger als 6 Mikrounits pro Milliliter. Das ist die Maßeinheit und ein HOMA-Index im Idealfall bei 1 oder niedriger. Das würde dafür sprechen, dass keine Insulinresistenz besteht. Jetzt werden viele sagen, naja, das ist ja schon sehr speziell. Reicht es denn nicht auch einfach, einen Blutzuckerwert zu bestimmen oder auch so mit so einem Glukose-Tracker im Gewebe das zu bestimmen? Ja, auch das ist ein Betrachtungsweg und kann man auch mitbestimmen. Aber der reine Glukosewert kann auch niedrig sein. Und jetzt kommt das Spannende, auch der Langzeitblutzuckerwert, der quasi was bestimmt, nämlich der HbA1c, der zeigt uns, wie viel des Hämoglobins, des Blutfarbstoffs, verzuckert ist. Und wenn wir natürlich viel Insulin ausschütten, kann der Blutzuckerspiegel vielleicht auch immer sehr niedrig sein und der Wert erhöht sich erstmal noch nicht. Wir sehen quasi sehr frühzeitig, quasi als empfindlichen Frühwarnwert, ob der metabolische Weg in Richtung Alterung oder Krankheitsentstehung vielleicht hier schon mit beeinflusst ist. Das nächste Thema ist mit Blick auf unsere Nieren auch ein spannendes Thema. Und bevor wir jetzt standardmäßig Nierenparameter bestimmen, würde ich statt Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure, die harnpflichtigen Substanzen, eher auf ein anderes Eiweiß schauen, was sich viel eher eignet, um die Nierenfunktion und potenzielle Schädigung mitzuerkennen. Und das nennt sich Cystatin C, was quasi ein Maß für die Filterleistung und dementsprechend auch Zellalterung in den Nieren ist. Cystatin C ist ein kleines Protein, das in allen kernhaltigen Zellen produziert wird und es wird konstant ins Blut abgegeben und in der Niere quasi filtriert, ohne Rückresorption oder Sekretion. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Der Cystatin-C-Spiegel spiegelt die tatsächliche Filterleistung der Nieren wider Und das ist wichtig, unabhängig von Muskelmasse, Ernährung, Hydrationsstatus, also wie viel man getrunken hat. Das ist das, was viele von euch erkennen, wenn plötzlich Harnstoffwerte auffällig sind, weil vielleicht zu viel Eiweiß gegessen worden ist, dadurch sehr viele Aminosäuren aufgenommen worden sind. Die Aminosäuren enthalten Stickstoff. Der Stickstoff wird in Harnstoff umgewandelt. Kreatinin durch muskuläre Aktivität erhöht, genauso wie Harnsäure auch. Hier haben wir ernährungsseitig und bewegungsseitig durchaus bei den anderen Parametern beeinflusst. Nutzungsmöglichkeiten. Cystatin C ist ein Marker für die biologische Reserve der Organe und ein erhöhter Wert bedeutet zelluläre Alterungsprozesse und vielleicht auch Entzündung und Beeinträchtigung der Ausscheidungskapazität und dann durchaus eine Beeinträchtigung der Nierenfunktion. Und im Vergleich zu anderen Werten, Cystatin C korreliert stärker mit der Mortalität als Kreatinin, also definitiv ein sinnvoller und stabiler Parameter. Das nächste Thema ist der Energiestoffwechsel in unseren Zellen und diesen Energiespiegel, welches Organ ist dafür besonders entscheidend? Das ist natürlich die Peitsche des Stoffwechsels in Ruhe und das ist die Schilddrüse. Und im Regelfall würden wir bei der Schilddrüse sagen, alles klar, wir checken einen TSH-Wert. Im Krankheitskontext durchaus sinnvoll, wenn wir aber etwas über die Gesundheit herausfinden wollen, dann schauen wir uns eher das freie T3 und im Idealfall das freie T3 und das freie T4 in der Ratio an, wie sie quasi in den Verhältnissen zueinander stehen. FT3, Triiodthyronin, also das aktive Schilddrüsenhormon, das quasi die Peitsche des Organismus ist. Warum? Weil es gibt Rezeptoren an jeder Zelle, an jedem Zellkern und T3 ist auch notwendig für die Energieproduktion in eure Mitochondrien. Wir wissen, dass TSH von der Hypophyse ausgeschüttet der Schilddrüse mitteilt, liebe Schilddrüse, bitte produziere Schilddrüsenhormone, in erster Linie T4. Hier sind es nicht 3 Jodatome wie bei dem T3, sondern 4 Jodatome und es muss noch ein Jodatom abgespalten werden. Das passiert dann im Regelfall in der Leber. Der FT3-Wert, und deswegen würde ich dort auf jeden Fall mit drauf schauen, und natürlich kann man auch noch einen TSH-Wert mitbestimmen, aber der FT3-Wert spiegelt wieder, wie viel aktive Energie quasi in den Zellen ankommt. Und ein niedriger FT3 bei normalem TSH-Wert, da würde man ja dann wahrscheinlich gar nicht weiterschauen, bedeutet oft schon eine Energiemangelsituation in den Zellen oder ein Thema der Umwandlungsthematik, auch bedingt durch Stress und chronische Stresssituation oder eine entzündungsbedingte Hemmung der Umwandlung von T4 zu T3. Deswegen sollte man sich T4 unter Umständen auch nochmal mit anschauen. Aber T3 reguliert den Grundumsatz, und der ist durchaus wichtig, den Fettstoffwechsel, die Neubildung von Eiweißen, die Proteinbiosynthese, hat wichtige Faktoren im Kontext von Stimmung und kognitiver Leistungsfähigkeit. Niedrige T3-Werte korrelieren hierbei mit Müdigkeit, Gewichtszunahme, Depression, depressiven Verstimmung und natürlich dann auch beschleunigter Zellalterung. Und auch eine subklinisch niedrige Schilddrüsenfunktion, die sich eben nicht nur über einen TSH-Wert ableiten lässt, erhöht die Gesamtmortalität. Und T3 moduliert direkt die mitochondriale Aktivität, also unsere Energiekraftwerke, gerade für Gesundheit und Langlebigkeit sehr entscheidend. Zielwert sollte bei dem FT3 wirklich im oberen Drittel des angegebenen Referenzbereiches sein. Der nächste Wert, ebenfalls sehr interessant und auch dazu haben wir schon eine ganze Podcast-Episode gemacht und das ist der Omega-3-Index. Quasi Baustoff für unsere Zellen und Zellmembranen, Energieträger und Regulator für das Immunsystem beziehungsweise wichtig für Entzündungsreaktionen. Der Omega-3-Index misst den Anteil an Fettsäuren von der Eicosapentaensäure und der Docosahexaensäure, also EPA und DHA, in Zellmembranen, gemessen an roten Blutkörperchen. Und diese beiden Fettsäuren sind essentiell wie die Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure beispielsweise auch. Aber wir haben häufig in der Ernährung ein Missverhältnis und gerade die Omega-3-Fettsäuren sind häufig unterrepräsentiert. Das heißt, wir sollten ein optimales Verhältnis, einen optimalen Omega-3-Index haben. EPA und DHA sind entscheidend für die Zellmembranstrukturen und mehrfach ungesättigte Fettsäuren machen Membranen sehr flexibel, bessere Signalübertragung und dann wichtig für die Entzündungsregulation. Ein niedriger Index zeigt, dass die Zellmembran quasi entweder proinflammatorisch sind oder nicht beweglich genug, Signale nicht gut übertragen werden können und zeigt sich häufig in einer westlichen Ernährung. Aber wir sollten schon wissen, wo wir da ungefähr stehen. Das heißt, ein hoher Omega-3-Index sorgt für eine 30-prozentig geringere Mortalität und der Omega-3-Index korreliert auch invers mit dem biologischen Alter. Und die Zielwerte des Omega-3-Index, also wie viel Prozent der Zellmembran sollten aus EPA und DHA bestehen, der liegt im Idealbereich zwischen 8-11%. Das ist der Orientierungswert. Der nächste Wert, den wir uns anschauen, auch hier gucken wir nochmal auf Stoffwechsel und vielleicht auch Antioxidation. Und wir gehen weiter in Richtung der Leber. Bei der Leber gibt es natürlich auch verschiedene Leberwerte, die man typischerweise bestimmen kann. Und ja, im Idealfall guckt man sich die sogenannten Leberwerte insgesamt an. Hier herausgezogen habe ich nochmal Gamma-GT, weil er uns unter anderem neben der Auskunft über die Leber auch schon frühzeitig Störungen unter Umständen zeigen würde. Gerade auch, wenn es um das Thema Antioxidation geht. Das heißt, ein Gamma-GT-Wert gibt uns unter Umständen auch schon Auskunft über das antioxidative System, nämlich Glutathion. Ein erhöhter Gamma-GT-Wert bedeutet, der Körper hat vermehrten oxidativen Stress oder toxische Belastung und benötigt quasi mehr Glutathion. Gamma-GT ist quasi eine Art Marker der Redox-Balance, den man hier als Stoffwechselparameter sehr gut mit heranziehen kann. Also quasi das Gleichgewicht zwischen oxidativer Belastung und antioxidativer Abwehr. Gamma-GT, und das wissen dann viele auch, steigt bei der Einnahme von Medikamenten oder bei Alkoholkonsum oder auch einer bestehenden Fettleber, aber eben auch bei chronischen Entzündungen. Und auch hier haben wir klare Korrelationen mit einem hohen Gamma-GT-Wert und einer bis zu dreifach erhöhten Sterblichkeitsrate. Und Gamma-GT ist auch wieder eng mit unserer Insulinresistenz assoziiert. Männer haben Zielwerte kleiner 25 Einheiten pro Liter, Frauen kleiner 18 Einheiten pro Liter. Und es ist deshalb so interessant, weil auch im Vergleich zu anderen Leberparametern dieser quasi auch etwas frühzeitiger ansteigen kann. Das heißt nicht, dass wir GOT und GPT und der Leberparameter oder auch GLDH nicht mit anschauen. Aber in dem Kontext, um eine erste Aussage über Gesundheit, Prävention und Langlebigkeit zu haben, würden wir auf dieser Basis Gamma-GT vorziehen. Der nächste Parameter, den wir uns anschauen, ist eine Information über das biochemische Gleichgewicht und das Thema der Methylierung, also wie gut Gene an- und abgeschaltet werden können. Ein Marker, der auch wichtig ist, wenn wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen, und dieser Wert nennt sich Homozystein. Homozystein ist ein Zwischenprodukt des Methionin-Zyklus. Also Methionin, wer das noch nicht gehört hat, ist eine essentielle Aminosäure, eine schwefelhaltige Aminosäure. Und bei dem Abbau von Methionin wird es über die Methylierungsenzyme wieder zu Methionin oder zu Cystein recycelt, umgewandelt, entweder im Zyklus gedacht oder zu Cystein recycelt. Wenn ich dann im Zwischenprodukt einen erhöhten Homozysteinspiegel habe, dann können wir daraus ableiten, dass der Körper Methylgruppen, die quasi in diesem Zyklus gebildet werden, nicht effizient übertragen kann. Und diese Methylgruppen sind wichtig, epigenetisch, als quasi biochemische Schalter, um die DNA an- und abzuschalten oder für Neurotransmitter oder Zellreparatur. Das heißt, wenn wir hier einen erhöhten Homozysteinspiegel haben, haben wir einen Hinweis darauf, dass der Prozess schon mal nicht gut funktionieren wird. Wir haben darüber hinaus bei einem erhöhten Homozysteinspiegel die Förderung von oxidativen Gefäßschäden. Deswegen kennen wir das häufig im Kontext der kardiovaskulären Erkrankung, wo man sich Homozystein nochmal mit anschaut als Parameter. Das bedeutet, die Themen wie DNA-Mutation, Demenzen oder auch depressive Symptome können hiermit einhergehen. Und deswegen gucken wir quasi drauf, hohe Homozysteinwerte verdoppeln das Herz-Kreislauf-Risiko. Und einen anderen funktionellen Parameter, den wir daraus ableiten können, ist, dass B-Vitamine, insbesondere Vitamin B12, bei einem erhöhten Homozysteinwert sehr wahrscheinlich in einer Mangelsituation sind. Das ist ein funktioneller Messwert für Vitamin B12. auch für Folsäure und andere B-Vitamine in dem Kontext, also statt die direkt zu messen, kann ich funktionell etwas über das Homozystein quasi herausfinden, ob wirklich genügend zur Verfügung steht, weil dieser Methionin-Zyklus abhängig ist von B-Vitaminen. Fehlen die, werde ich mehr Zwischenprodukte des Homozysteins haben. Zielwert liegt zwischen 5 bis 8 Mikromol pro Liter. Der letzte Wert, auf den ich heute noch eingehen möchte, ist vielleicht der einzige, der jetzt nach dem funktionellen Parameter Homozystein, der mir vielleicht etwas über meinen B12-Haushalt sagen könnte, ebenfalls ein quasi Mikronährstoffthema, nämlich dann, wenn wir über den Eisenhaushalt sprechen. Wichtig zu bestimmen oder auch zu kennen ist der sogenannte Ferritinwert, quasi das Speichereiweiß für Eisen und damit notwendig als Gleichgewicht von Eisen, aber auch von Oxidation. Ferritin, da steckt es quasi drin, Eisen, das gespeichert wird. Ferritin selbst ist aber ein körpereigenes Eiweiß, das produziert wird. Es hält Eisen in einer sicheren, nicht reaktiven Form als dreiwertiges Eisen in Zellen quasi gebunden. Und diesen Ferritinwert können wir messen. Er zeigt an, wie viel Körpereisen eingespeichert ist oder uns noch zur Verfügung steht. Und niedrige Eisenspeicherwerte gehen häufiger einher mit einer frühen Entdeckung eines potenziellen Eisenmangels und wenn der weiter fortgeführt wird, auch eine Eisenmangelanämie und geht mit Symptomen sehr allgemein von Müdigkeit und Leistungsabfall mit einher. Wenn aber der Ferritinwert zu hoch ist, dann würde das für eine Eisenüberladung sprechen oder, und genetisch bedingt bei der Hämochromatose ist es nur 1% in der Bevölkerung, im Regelfall, wenn der Wert erhöht ist, spricht es hier eher für einen oxidativen Prozess oder und einen entzündlichen Prozess. Das heißt, zu viel Eisen wollen wir logischerweise auch nicht im Körper haben und ein erhöhter Wert könnte eher durch Entzündung bedingt sein. Es gibt also wirklich einen U-förmigen Zusammenhang, den wir bei Eisen und insbesondere Ferritin feststellen können. Da Eisen redoxaktiv ist, fördert viel Eisen auch viele freie Radikale und würde dann wieder Zellalterung und Entzündung nochmal mehr mit beschleunigen. Entsteht aus anderen Gründen unter Umständen schon Entzündung, steigt zunächst der Ferritinwert an. Irgendwann im weiteren Verlauf sinkt er unter Umständen weiter ab. Wir können aber festhalten, zu hohe, aber auch zu niedrige Ferritinwerte erhöhen die Sterblichkeit. Zielwerte bei Frauen liegen zwischen 50 bis 120 Nanogramm pro Milliliter, bei Männern zwischen 80 bis 150 Nanogramm pro Milliliter. Und es braucht eine kombinierte Interpretation mit dem eingangs erwähnten C-reaktiven Protein, dem HSCRP-Wert, weil wir quasi erkennen können, ob Entzündung Einfluss nimmt auf meinen Eisenspeicher. Der Ferritinwert würde bei einer akuten Entzündung unabhängig des Eisens schon mal mit ansteigen, weil es quasi versucht, mehr Eisen zu binden und längerfristig könnte es quasi zum Problem werden. So, ein kurzes Fazit, nachdem ich euch diese 10 Werte einmal mitgebracht habe. 5 Achsen, die wir besprochen haben, Richtung Entzündung und Immunsystem, Richtung Gefäßgesundheit, Stoffwechsel und Energie, Richtung Zellmembranqualität und Organreserve und Detox. Heute habe ich euch diese Parameter mitgebracht, um ein erstes Panel an Blutparametern zu bieten für nachhaltige Gesundheit und Langlebigkeit, die jeder, ob nun Männer oder Frauen oder dazwischen und außerhalb, durchaus testen können, um herauszufinden, wo sie aktuell stehen. Das Blut verrät viel mehr, als man denkt. Diese 10 Werte sind nicht die Marker, die wir verwenden, vielleicht in Kombination mit anderen, um festzustellen, habe ich eine bestimmte Krankheit, sondern sie sind gut dafür geeignet, um den Körper in der Funktionsweise funktionell quasi zu testen, herauszufinden, wie jung die Zellen sind, wie stark die Entzündungsbremse funktioniert, herauszufinden, ob Energie hergestellt werden kann und ob sie gut verteilt werden kann und ob man effizient regenerieren kann. Es sind also keine Krankheitstests, sondern Gesundheitsindikatoren. Und mit diesen 10 Testungen lasse ich euch jetzt einfach mal los. Ihr dürft das gerne einmal für euch evaluieren, ob ihr auf die gleichen 10 Werte gekommen wärt oder ob ihr vielleicht andere Themen priorisiert hättet. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns auch direkt hier unter dieser Episode kommentieren würdet, ob ihr es anders seht, ob ihr andere Werte eher bevorzugen würdet oder ob ich vielleicht etwas komplett vergessen habe, was durchaus mit berücksichtigt werden sollte. Für mehr Gesundheit, für nachhaltige Gesundheit, Prävention und Langlebigkeit, hier diese Blutwerte. Und ich freue mich, wenn ihr die Episode teilt, für alle die, die sich vielleicht auch für das Thema interessieren. Und ich freue mich auch auf die nächste Episode mit euch. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.